Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 2, Atlas. Menschen, Landschaften, Musik. Heute unterwegs zu den kalten Polen der Welt. Oben die Arktis und unten die Antarktis. Die beiden Pole dieser Welt haben eines gemeinsam. Sie sind mit dicken Eisschichten überzogen. Und genau dieses Eis hat es der Polarfotografin Sandra Walser angetan. Regelmäßig reist sie dorthin, angesteckt von einer Art Polarvirus. Sandra Walser heute zu Gast bei Atlas. Am Mikrofon Maya Brandle. Das war die Sängerin Ulla Pertti Järvi, die traditionellen lappischen Gesang mischt mit modernen Klängen. Dieses Lied hat mit den Anfängen ihrer Liebe zu tun, Sandra Walser. Während es uns jetzt, wenn der Winter zu Ende geht, eher in die Wärme zieht, zieht es sie in die Kälte. Sie sind fasziniert vom Eis und diese Faszination hat bei ihnen begonnen mit einem Buch über Lappland, haben sie mir erzählt.
Das hat angefangen, als mir im Kindergarten ein Bilderbuch gezeigt wurde und vorgelesen wurde. Das hieß Kinder des Nordlichts. Es handelte von den Abenteuern von zwei Lappenkindern, von Lise und Lasse. Und ich habe mich daraufhin wirklich wochenlang als Lappin verkleidet mit einer Lappenmütze. Ich bin durch die Geschäfte gezogen, in den Kindergarten gelaufen so. Und meine Mutter konnte mich nicht von dieser Kappe trennen.
Was hat sie so fasziniert?
Mich hat fasziniert, dass da eine Welt war, die so ganz anders war als die Welt, die ich kannte. Einerseits eine sehr weiße Welt, es hatte auch Eisbären da, es hatte ein Nordlicht da. Ich wusste nicht, was das war, aber es hat mich sehr fasziniert, dieses Grüne, das da über den Köpfen schwebt.
Bevor wir weiterreisen nach Grönland, machen wir einen kurzen Stopp in Island. Und zwar spielen wir ein Lied der Sängerin Björk, Vökura. Sie haben dort Zwischenhalt gemacht, bevor Sie dann wirklich das erste Mal tatsächlich nach Grönland gefahren sind.
Bæren min, og þinn, sefur sæll í kyn. sa vid mér björt. Vonin mín blessa brosið þitt, vekur ljóð úr vær.
Das war die isländische Sängerin Björk mit dem Lied The Kuro. Sandra Walser, in Island haben Sie Zwischenhalt gemacht, bevor Sie das erste Mal nach Grönland gereist sind. Grönland, davon haben Sie viele Jahre lang geträumt. Stimmte die grönländische Realität mit den Bildern in Ihrem Kopf überein?
Einerseits haben die Bilder sich bestätigt, also wahrscheinlich noch mehr als das. Es war einfach überwältigend, diese Eismassen zu sehen, diese Natur zu sehen. Andererseits war ich, glaube ich, auch ein wenig naiv. Ich bin dahin gereist, wie ich an andere Orte hingereist bin und musste dann feststellen, man hat es vorhin im Song von Björk gehört, die Zeit, das ist eine, die tickt ganz anders. Man muss sich einstellen auf eine Langsamkeit, auf eine gewisse Melancholie auch. Es funktioniert nicht alles, wie man es gern hätte. Man muss an gewissen Tagen einfach warten, sei es wegen des Wetters, sei es wegen des Reiseveranstalters, sei es, weil gerade ein Wal in irgendeiner Region ist und die Leute eben diesen Wal jagen wollen. Also es ist wirklich etwas, das man sich nicht vorstellen kann und das ich mir auch in dieser Form nicht ausgemalt hatte und deshalb auch erstaunt war.
Also ich denke, wenn man so aus dem Stress rauskommt, auch vom Studienabschluss, was ich vorhin erzählt habe, dann ist es sehr unangenehm.
Es ist eigentlich die ersten ein, zwei Tage sehr unangenehm gewesen. Ich konnte das nicht einordnen. Ich bin von Ort zu Ort gerast und habe mich erkundigt, wann geht jetzt das nächste Schiff, wann kann ich endlich meine Bootsfahrt durch den Eisfjord unternehmen. Man muss sich daran gewöhnen. Man muss auch die Nerven haben zu sagen, so, jetzt bin ich hier, jetzt schraube ich etwas zurück und ich ergebe mich jetzt einfach der Situation und schaue, was passiert.
Diese erste Reise dauerte ja eigentlich nur 2 Wochen, aber trotzdem scheint es da gefunkt zu haben.
Es scheint wirklich gefunkt zu haben, es sogar mehr. Man kann sagen, dass mich eine Art Polarvirus gepackt hat. Etwas, das mich immer wieder dazu getrieben hat, wieder hinzugehen nach Grönland. Ich war 2008, war ich einen Monat dort, habe die Insel, das ist ja die größte Insel der Welt, habe ich vom Süden über der Westküste entlang bis ganz in den Norden bereist. Also ich bin bis nach Thule gereist. Das ist ein Ort, der vielleicht einigen noch etwas sagt.
Thule ist die größte Ortschaft im Norden Grönlands. Es leben ungefähr 640 Menschen dort.
Thule ist eine amerikanische Station, die dort gebaut wurde, wegen der Nähe zu Russland, während des Kalten Krieges natürlich. Thule ist heute noch eine militärische Station und man kann sich ihr kaum nähern. Der Ort Thule, also der heißt Kanak, der wurde dann verlegt.
Kanak,
das ist der Inuit-Name für Thule. Der wurde verlegt etwa 60 oder 80 Kilometer weiter nördlich und dort wurde dieser Ort neu aufgebaut. Das war einer der speziellsten Orte, den ich je auf der Erde gesehen habe. Also ich bin dort angekommen mit dem Flugzeug und habe gedacht, jetzt bin ich angekommen am Ende der Welt.
Aber warum war das Ende der Welt?
Es ist ein Ort, der irgendwie fernab von allem liegt. Man steigt nicht einfach ins Flugzeug und ist dann dort, sondern man steigt in ein Flugzeug, man steigt um, man steigt in ein weiteres Flugzeug. Das Flugzeug wird immer kleiner, die Pisten werden ungewöhnlicher. Also man landet auf Schotterpisten, man landet auf grünen Flächen, also überhaupt nicht so, wie man das kennt. Und dann ist man endlich in Kanak angekommen. Man steigt aus und es ist erstmal eine unglaubliche Ruhe dort. Die hat mich einfach umgehauen. Also das Licht, die Eisberge, die im Fjord getrieben sind, das Meer, das war ganz ruhig. Es waren ganz wenige Menschen dort und es war einfach wirklich eine Stille, die ich zuvor selten noch erlebt habe.
Sie haben ein Bild auch aus Thule mitgebracht. Ich habe es hier vor mir liegen.
Es handelt sich um ein Bild aus dem Distrikt Thule, aus dem Distrikt Kanak, eigentlich aus dem nördlichsten Dorf der Welt. Und dieses Dorf heißt Siorapaluk.
Es ist ein eigenartiges Bild. Also ich würde es da eher an Mexiko denken beispielsweise. Das ist ein Mann, der liegt oder sitzt so halb im Sand, breitbeinig angelehnt an einen Stock. Dahinter ein kleiner Junge, beide im T-Shirt, dahinter eine Holzbaracke und eben dieser Sand, also weit und breit, kein Eis, kein Schnee, es sieht warm aus. Also ich habe von Grönland ein komplett anderes Bild, das Sie jetzt hier fotografiert haben.
Ich hatte eigentlich auch ein anderes Bild. Ich hatte mir dieses nördlichste Dorf der Welt sehr, sehr eisig, sehr, sehr verschneit vorgestellt. Sicher nicht mit einem eigenen Sandstrand, aber man muss schon sagen, es war kühl. Und diese Leute, die das Bild zeigt, die waren am Arbeiten. Es handelte sich um eine Situation, da kam das erste Versorgungsschiff des Jahres. Das war am 1. August, war das da. Und es hat Güter vorbeigebracht. Die Güter, die eben nicht angepflanzt werden können in Grönland, weil der Boden zu gefroren ist. Diese Leute haben diese Güter nun ausgeladen und in den Dorfladen verfrachtet.
Also was jetzt hier so nach Sand und Wärme und Sandstrand aussieht, ist eigentlich völlige Illusion, weil darunter ist alles gefroren.
Darunter ist Permafrost, also nicht gleich 10 Zentimeter unter dem Boden, aber schon, man spürt, wenn man dort ist, dass eine ständige Kälte da ist.
Jetzt sind Sie ausgezogen, weil Sie das Eis so fasziniert hat. Und jetzt zeigen Sie mir ein Bild, wo sie überhaupt kein Eis drauf hat. Waren Sie da nicht ein bisschen frustriert?
Ich war nicht frustriert, denn das Eis war eigentlich überall gegenwärtig. Man musste sich nur umdrehen, aufs Meer hinausschauen und der vermeintliche Sandstrand wurde eben zu einem ganz anderen Strand, nämlich zu einem Strand, an dem auch Eis ist. Und das hat mich ungemein fasziniert, dieses Nebeneinander von Sand, von dieser Illusion von Wärme und eben auch von Eis.
Es macht auch ein bisschen einen desolaten Eindruck, auch dieses Foto, das Sie jetzt mir gezeigt haben. Täusche ich mich da oder ist es so desolat gewesen?
Es ist in einem gewissen Sinne sehr desolat gewesen. Das sind sehr einfache Hütten, in denen diese Menschen dort leben. Sie haben auch sehr wenig zum Leben. Es gibt einen kleinen Dorfladen. Es ist ein Fischerdorf mit etwa 60 Einwohnern. Es gibt eine kleine Schule. Die Lehrerin oder der Lehrer, der wird aus Dänemark eingeflogen, gibt denen 1-2 Monate Schule und verreist dann wieder. Also es ist wirklich eine noch ziemlich archaisch funktionierende Gesellschaft.
Wie sind Sie als die exotische Fotografin da in dieser Gesellschaft aufgenommen worden? Waren Sie und blieben Sie die Exotin oder hat man Sie eingeladen, hat man mit Ihnen gelacht, vielleicht auch gesungen?
Zu meinem großen Erstaunen bin ich nicht die Exotin geblieben, und zwar hat der Einstieg über die Kinder des Dorfes funktioniert. Die sind sehr schnell zu mir gekommen, wir haben miteinander gespielt, ich habe ihnen die Kamera gezeigt, sie haben Fotos von mir gemacht und umgekehrt. Und über diese Kinder bin ich dann auch an die Erwachsenen herangekommen. Man hat mich eingeladen zu einem Tee, man hat mir verschiedene grönländische Spezialitäten angeboten.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel Kiviak. Und wenn ich Ihnen das jetzt erzähle, dann würden Sie das nie im Leben essen wollen und ich habe es auch nicht essen gewollt. Es handelt sich dabei um einen Vogel, der gejagt wurde. Und dieser Vogel wird dann für ein Jahr lang unter der Erde verstaut, kann man sagen. Da kommen keine Gewürze oder etwas hinzu, der rottet einfach vor sich hin. Und das ist dann eine Spezialität, dieser sozusagen tiefgefrorene, luftgetrocknete Vogel. Und der stinkt, man kann es nicht anders sagen. Aber die Inuit lieben diese Spezialität, sie lieben auch Matak. Matak ist das Fett des Narwals. Und es ist uns einfach unverständlich, wie man das essen kann. Ich habe dann so eine Höflichkeitsportion probiert und musste dann passen.
Und diesen Vogel haben Sie denn gegessen?
Diesen Vogel habe ich nicht gegessen. Ich war so wirklich so unhöflich und musste ablehnen. Sie haben das aber verstanden, sie mussten lachen, weil sie sind offenbar schon einige Male in einer ähnlichen Situation gewesen und haben gemerkt, dass das uns Mitteleuropäern wohl nicht schmeckt.
Das Sandra Walser, wir werden nachher noch über Ihre Liebe zum Eis und die Faszination sprechen. Wir werden nachher noch ans andere Ende der Welt reisen zusammen, nämlich in die Antarktis runter. Ich möchte aber zuerst noch ein Stück spielen von Angu Motzfeldt. Er ist ein jüngerer Inuit. Er ist sehr bekannt in Grönland.
Er ist extrem bekannt in Grönland. Er hat 3000 CDs verkauft, über 3000 CDs. Und bei einer Gesamtbevölkerung von 50.000 Einwohnern heißt das doch schon einiges. Er hat eine goldene Platte oder so etwas kürzlich erhalten. Also er ist wirklich ein Superstar.
Der Superstar.
Der Superstar.
Fingers, I get scars, cause you're not here with me, you're among the stars. Baby, you run in my veins, always with them, baby. Your life's unknown, but you'll always be the one, always be the one, always be the one in my veins. Time and your space. It's not my name that's written on that sign. When you look at the blue sky, baby, you run in my veins, always with me, baby. To live your life someday, but you'll always be around, always be around, always be around in my head.
Sandra Walser, Sie waren auch im kleinen Dörfchen Umanak. Dorthin schicken jährlich an Weihnachten unzählige Kinder Glückwünsche und Weihnachtskarten, weil sie glauben, dass der Weihnachtsmann dort oben im hohen Norden lebt. Haben Sie ihn getroffen, den Weihnachtsmann, oder ist er pure Erfindung?
Es gibt dort sogar ein Haus dieses Samichlauses. Und scheinbar ist es so, dass das Postamt während der Weihnachtstage sehr viel zu tun hat. Und ich denke, die Grönländer, die sind einfach unglaublich erfinderisch. Es gibt ein anderes Beispiel dafür. Es gibt einen Mann in Südgrönland, der schleppt mit seinem kleinen Kahn, schleppt er kleine Eisberge ab, schmilzt die und braut daraus Bier und exportiert dieses Bier. Es ist ein Exportschlager. Also ich denke, die Grönländer haben einen ganz eigenen Weg gefunden, mit ihrer doch sehr speziellen geografischen Lage sich auseinanderzusetzen und mit der Außenwelt in Verbindung zu treten.
Machen wir jetzt einen riesigen Sprung, lassen uns von einer Filmmusik tragen, vom oberen Ende der Welt ans untere Ende der Welt, zur Antarktis. Wir fahren also weg von der größten Insel zur größten Wüste der Welt. Sandra Walser, wir sind hier mit einigem Pomp sozusagen in die Antarktis geflogen. Es ist der erste Satz aus der Filmmusiksuite Scott of the Antarctic, gespielt vom BBC Philharmonic Orchestra, und es ist vom Komponisten Ralph Vaughan Williams. Diese Musik weckt unglaubliche Emotionen, Gefühle, Bilder. Passen Sie zu dem, was Sie in der Antarktis erlebt haben?
Es ist tatsächlich so, dass hier mit der großen Kelle angerührt wurde. Aber für mich hat sich bei dieser Musik auch so eine Art ein Buch aufgeschlagen. So ganz große Seiten, die man umdrehen kann. Es hat etwas mitgespielt, das vielleicht dramatisch ist. Und das passt eben auch zu diesem Kontinenten. Man darf nicht vergessen, es ist der lebensfeindlichste Ort auf diesem Planeten. Ein ganzer Kontinent voller Eis. Nur 2% sind eisfrei. Das ist etwas Unglaubliches, und ich denke, diese Musik passt tatsächlich sehr gut.
Dieser Kontinent, der ist riesig, er ist 13,2 Millionen Quadratkilometer, das ist 2 Millionen größer als Europa, er ist komplett mit Eis bedeckt, diese Eisschicht ist ungefähr 4000 Meter dick. Das sind Kategorien, die wir uns eigentlich fast nicht mehr vorstellen können. Was war das für ein Gefühl, dieser Landschaft zu stehen?
Also zuerst einmal war eine große Wortlosigkeit da. Ich konnte einfach nur staunen, andere haben nur gestaunt. Als man dann endlich da war in dieser Antarktis, die so sagenumwoben ist und so schwer zu erreichen. Und es gibt eben diesen einen Moment, und ich erinnere mich sehr genau daran, wie das war. Ich war auf einem Eisbrecher unterwegs. Wir haben uns 2 Tage lang durchs Eis gekämpft mit diesem Eisbrecher. Und an einem Abend hat dieser Eisbrecher die Motoren ausgeschaltet, hat sozusagen parkiert auf diesem Eis, auf diesem gefrorenen Meer. Und irgendwo ganz entfernt hörte ich ein Geräusch, das mir sehr, sehr bekannt, sehr, sehr vertraut war, bis ich merkte, das war das Geräusch von Königspinguinen. Ich kannte dieses Geräusch bisher nur aus Fernsehsendungen, aus Kinofilmen vielleicht, aber etwas in mir hat sofort dieses Geräusch dem richtigen Tier zugeordnet. Und dieser Moment, in dem ich realisiert habe, dass das eben jetzt nicht eine Fernsehsendung ist, sondern dass ich wirklich da bin und dieses Geräusch richtig höre und demnächst auch das Tier, die Tiere zu sehen bekommen werde, das war ein unglaublicher Moment und der hat mir wirklich die Tränen, der hat wirklich mich zu Tränen gerührt.
Also Sie haben vorhin erzählt von Grönland, wo Sie dann auch Sandstrände gesehen haben, was mit Eis und so nicht so viel zu tun hat auf den ersten Blick. Jetzt hier in der Antarktis, da gibt's einfach nur noch Eis pur.
Das Eis ist doch omnipräsent. Es schwimmen sehr, sehr große Tafeleisberge im Meer. Tafeleisberge, das sind riesige Stücke von Eis, die von Gletschern abbrechen. Und das sind Dimensionen, die man sich schlichtweg teilweise nicht vorstellen kann. Das sind Eisberge, die 100 Meter übers Wasser hinausragen. Es gibt Eisberge, die so groß sind wie der Kanton Glarus. Da muss man in ganz anderen Dimensionen zu denken beginnen und vor allem immer denken auch. Also man muss denken, es ist jetzt so ein riesiges Stück Eis und es ist kein Berg, der eisbedeckt ist und eben jetzt aus dem Meer herausragt. Also es ist eine gewisse Denkarbeit, ist auch vonnöten, weil es Dimensionen sind, die wir uns überhaupt nicht gewohnt sind.
Jetzt ist ja die Antarktis anders als Grönland nicht besiedelt. Es gibt keine Ureinwohner dort oder auch keine Eingewanderten. Es gibt nur Forschende, ungefähr 4000, manchmal auch nur 1000. Dann gibt es inzwischen sehr viele Touristen und ansonsten ist dieses riesige Land eigentlich menschenleer.
Diese Menschenleere, die bekommt man auch zu spüren. Also es ist so, man kommt da an, Eis ist vorherrschend, wie ich sagte, aber dann eben auch Tierleben ist vorherrschend. Es hat sehr, sehr viele Pinguine, Vögel, Albatrosse, es hat auch Robben und es hat auch Wale. Aber doch spürt man immer, man gehört eigentlich nicht hierher. Es ist etwas ganz Spezielles, etwas Eigenartiges auch, hier zu sein und irgendwie auch so eine Art Ehre, hier sein zu dürfen. Also es ist unbeschreiblich. Ich bin jetzt 4-mal in der Antarktis gewesen und es fasziniert mich immer wieder aufs Neue.
Da kommt man sich wahrscheinlich ziemlich klein vor, nichtig.
Man kommt sich nichtig vor, das ist wirklich so. Wenn man sich diesen Dimensionen gegenüber sieht, wie diese riesigen Eisberge zum Beispiel, aber eben auch, und das finde ich fast noch eindrücklicher eigentlich, diese Stille, die da herrscht. Man kann da stehen, man hört nichts, man hört vielleicht manchmal die Laute von Pinguinen oder von Vögeln, aber es ist irgendwie diese Weite, die sich da auftut und diese Stille, die einen übermannt sozusagen, das ist wirklich, wirklich ein starkes Gefühl.
Das nächste Stück, das wir hören, das stammt eigentlich aus Australien und zwar ist es Peter Garrett, der es singt. Peter Garrett hat damals in der Band Midnight Oil gespielt. Heute ist er australischer Umweltminister. Er besingt eben diese Antarktis als einen der letzten Orte der Welt oder überhaupt den einzigen Ort der Welt, wo es diese Leere noch gibt. Und er fragt sich, warum man diese Leere nicht einfach so lassen kann, wie sie ist.
Myself all over the place. must be one place left in the world where the mountains meet the sea. There must be one place left in the world where the water's real and clean.
One place left in the world.
Left in the world where the skin says it can breathe. There's gotta be one place left in the world to solitude, distance and relief. There's gotta be one place left in the world. There has to be one place left in the world.
Sandra Walser, die Antarktis, ein Kontinent mit ganz viel Raum, mit ganz viel Platz, große Stille, große Leere, ganz wenig Einwohner. Ich habe mal die Bevölkerungsdichte nachgeschaut, ist fast absurd die Zahl. Das ist nämlich 0,0001 Person pro Quadratkilometer. Dieser Kontinent ist nie kolonialisiert worden. Es gibt da keine Urbevölkerung. Man hat ungefähr um 1820 herum haben die ersten Seefahrer begonnen, diese eiserne Wüste zu frequentieren. Trotzdem hat man aber vorher auf den Karten diese Antarktis schon recht präzise eingezeichnet.
Das ist so. Zwar war es bereits im 16. Jahrhundert, haben verschiedene Seefahrer oder Astronomen haben irgendwie vermutet, dass es da was geben muss und haben das auf Karten vermerkt, diesen Kontinent. Und erstaunlicherweise hat die Form dieses Kontinents, den sie gezeichnet haben, hat eine erstaunlich große Ähnlichkeit mit der tatsächlichen Form, wie wir sie heute kennen. Man weiß aber nicht, weshalb das so war.
Es ist ja nicht eine Form, die sich jetzt einfach aufdrängt. Das ist nicht einfach ein Klacks.
Nein, es ist nicht einfach ein Klacks, sondern es gibt auch diese Halbinsel schon zu sehen, die Richtung Südamerika ragt. Also man vermutet, dass unter Umständen schon viel früher die Antarktis eben gesichtet wurde oder Teile der Antarktis gesichtet wurden, aber belegen kann man das nicht. Wirklich belegen kann man, dass 1820 die erste Sichtung gemacht wurde.
Die Antarktis wurde nie eigentlich kolonialisiert. Es haben aber immer wieder verschiedene Länder, verschiedene Staaten haben versucht, da ihre Fahne in den Schnee zu stecken. Das ist kläglich gescheitert jedes Mal, weil keines dieser Länder konnte seine Ansprüche durchsetzen. Das ist buchstäblich im Eis erfroren.
Es gibt einen Antarktisvertrag von 1959, in dem verschiedene Länder eben sich einigen wollen, wer welchen Anspruch auf die Antarktis erheben darf. Der ist inzwischen von verschiedenen Staaten ratifiziert worden, also von 75% der Weltbevölkerung. Die anerkennen diesen Antarktisvertrag. Und darin wird einfach geregelt, wer Anspruch erheben darf. Aber es ist nicht so, dass politisch das wirklich umgesetzt wird. Es wird Anspruch erhoben. Die verschiedenen Länder anerkennen diesen Anspruch, aber es gibt dann eben auch Sektoren dieser Antarktis, die von zwei Ländern in Anspruch genommen werden. Zum Beispiel überlappen sich Argentinien und Chile. Argentinien hat sich dann sehr Ungewöhnliches einfallen lassen. Die haben in den 80er Jahren schwangere Frauen eingeflogen, es wurden Kinder geboren und so hoffte man, diese Streitigkeiten um diesen Sektor beilegen zu können, aber auch das wurde dann nicht anerkannt.
Also koloniale Eroberung der sehr speziellen Art.
Der sehr speziellen Art, genau.
Aber es gibt ja keine Infrastruktur in der Antarktis. Ich habe gelesen, im Winter ist kein einziger Zahnarzt beispielsweise dort. Es sind vor allem nur Forschungsstationen.
Es sind verschiedene Forschungsstationen, sind in Betrieb. Es sind mittlerweile, glaube ich, um die 80 Forschungsstationen. Die haben eigene Mediziner dabei, also Ärzte, die das Personal notfallmäßig behandeln könnten. Es sind zu gewissen Zeiten auch Abflüge Richtung Südafrika möglich, falls ein Notfall wäre, aber das ist alles sehr vage. Also im Winter ist das Leben in der Antarktis wirklich sehr hart und sehr gefährlich auch. Das menschliche Leben beschränkt sich auch auf das Leben in den Forschungsstationen. Das sind etwa 1000 Leute, die pro Jahr in der Antarktis überwintern.
Der Tourismus hat stark zugenommen. Allerdings gibt es, anders als in Grönland, in der Antarktis keinen Individualtourismus. Das wäre auch in vieler Hinsicht viel zu gefährlich. Das heißt, die Touristen werden also sehr eng beieinander gehalten, sie dürfen sich nicht frei bewegen.
Es sind einzelne Orte, die angefahren werden können mit dem Schiff. Man bewegt sich mit dem Schiff vorwärts. An diesen Orten ist dann eben sehr stark geregelt, man darf sich 300 Meter in diese Richtung bewegen, man darf sich bis zu dieser Pinguinkolonie bewegen und in der anderen Richtung darf man sich 200 Meter bewegen. Also man bewegt sich wirklich in sehr, sehr kleinem Kreis. Und das ist vielleicht auch der Unterschied zur Arktis, wo man sich eben relativ frei bewegen kann.
Sie haben gesagt, die Antarktis sei gefährdet. Man denkt jetzt zuerst mal an Klimaerwärmung und am Abschmelzen. Aber das ist gar nicht unbedingt das Problem. Also das Problem ist ja dort, dass man beispielsweise jetzt als Tourist Tiere einschleppt oder irgendwelche Pflanzen, die nicht dorthin gehören, die sich dann da aussiedeln.
Genau. Also es geht darum, dass die Touristen möglichst keine Mikroorganismen mitschleppen und die kann man eben mitschleppen an Schuhsohlen, in Rucksäcken, in Jackentaschen. Dem ist man sich gar nicht bewusst. Man nimmt mal einen Getreideriegel mit auf eine Wanderung, nimmt dieselbe Jacke dann in die Antarktis mit und schon ist etwas gesät beispielsweise. Also es geht darum, das wirklich sehr fragile Ökosystem der Antarktis zu schützen.
Ganz konkret, wie geht das? Müssen Sie da vorher Ihre Taschen ausräumen? Werden Sie quasi geduscht oder wie muss man sich das konkret vorstellen?
Also konkret wird das so gehandhabt, dass man auf der Hinreise zur Antarktis, die dauert ja etwa 2 Tage, ist man auf offenem Meer und man hat genügend Zeit zum Vertreiben, dass man da wirklich gebrieft wird. Also man wird informiert darüber, was der Sinn dieser Richtlinien und Regelungen ist. Dann ist es konkret so auf Landgängen oder wenn Landgänge bevorstehen, dass die Taschen ausgeputzt werden, dass die Schuhsohlen gereinigt werden, dass man wirklich nichts mitnehmen darf. Es kommt ein Staubsauger zum Einsatz, der Rucksäcke reinigt. Man desinfiziert sich die Hände. Also es ist wirklich ein extensives Programm, das hier geführt wird zum Schutz der Antarktis.
Das erinnert mich ein bisschen an die Schweinegrippe.
Das ist durchaus so. Also es hat so den Touch etwas Fanatischem fast schon, aber es ist halt einfach wichtig, weil es sehr, sehr schnell passieren kann, dass Dinge eingeschleppt werden, und es wurden auch schon verschiedene Pflanzenarten eben eingeschleppt. Also es ist nicht so, dass das ein Phantom ist, diese Angst, sondern diese Angst ist durchaus begründet.
Wir hören jetzt als nächstes, bevor wir dann wirklich über das Eis sprechen, ein Stück von Emily Simon. Es ist der Soundtrack eines ziemlich bekannten Filmes, nämlich Reise der Pinguine.
Genau, die Reise der Pinguine, das war ein Film, der weltweit sehr, sehr großen Erfolg hatte und bei sehr vielen die Faszination und auch eine gewisse Liebe für die Antarktis geweckt hat. Auch wenn viele nicht da hinreisen konnten, war es doch ein Film, der erstmals in ganz, ganz gewaltigen Bildern gezeigt hat, wie es eben dort ist, aus der Sicht der Pinguine, der Kaiserpinguine. Und dieses Stück, das wir nun hören, fängt diese Stimmung auf diesem einsamen Planeten, auf diesem einsamen, eisigen Planeten doch sehr gut ein.
Frozen world.
Sandra Walser, dieses Lied, die Faszination des Eises, man hat es ja buchstäblich gehört, dieses klirrende, klingelnde Eis. Sie sind vor 6 Jahren das erste Mal ins Eis gegangen. Das hat Sie fasziniert von Kindesbeinen an. Was genau?
Das ist sehr, sehr, sehr schwierig zu sagen. Ich glaube, es ist etwas, also es ist auf alle Fälle etwas, das mich immer wieder zurückgehen lässt. Und es ist auf alle Fälle etwas, das ganz tief hineingeht, in den Körper, in die Seele auch. Es ist etwas, das mit Farben zu tun hat. Und das klingt vielleicht jetzt seltsam, weil man stellt sich Eis einfach weiß vor. Das Eis hat aber ganz, ganz viele Farben in allen möglichen Blauschattierungen und Weiß- und Grauschattierungen. Man kann hineinsehen und man kann sich nicht satt sehen. Es hat auch etwas mit einer gewissen Dimension zu tun. Wir kennen hier Eis vielleicht in Form von Eiszapfen. Und wenn man dann aber diese riesigen Kolosse, diese Eiskolosse sieht und auch sieht, wie sie sich bewegen, Eisberge bewegen sich nämlich, sie können sich drehen im Wasser, sie können auseinanderbrechen, sie können seufzen, sie können stöhnen, sie können krächzen, sie können krachen. Also es ist wirklich etwas, das man sich nicht vorstellen kann, wenn man es nicht erlebt hat.
Eis ist auch etwas sehr Kaltes. Hat Sie das nie abgeschreckt?
Natürlich hat Eis etwas sehr Kaltes. Es ist etwas sehr Kaltes, aber es hat mich erstaunlicherweise nicht abgeschreckt. Erstaunlicherweise, weil ich bin eigentlich ein Gfrörli. Man kann es nicht anders sagen. Ich habe sehr schnell kalt oder kühl. Aber das Eis strahlt für mich eine gewisse Wärme aus, eben weil ich es nicht als tote Materie anschaue, sondern als etwas, das ständig in Bewegung ist und in Umformung begriffen ist. Das ist mir noch gar nie in den Sinn gekommen, das als etwas Kaltes wahrzunehmen.
Sandra Walser, Sie sind Fotografin und Sie haben wunderschöne Bilder gemacht. Sie haben aber auch ein Buch geschrieben, ein Handbuch zur Polarfotografie. Das ist doch schon sehr speziell.
Ich habe auf verschiedenen Passagierschiffen als Fotografin gearbeitet, bin dort immer wieder in Kontakt gekommen mit Passagieren, die mit Fragen an mich herangetreten sind. Und ich habe gemerkt, dass das Fragen sind, die eben nicht nur sich darum drehen, wie fotografiert man in der Kälte, welche Batterien verwende ich, wie kann ich meine Kamera schützen, wie kann ich mich selber schützen gegen die Kälte, sondern das waren auch ganz einfache Fragen. Ästhetische Fragen, wie kann man diese Weiten einfangen, wie kann ich diese Tiere am besten präsentieren? Es waren solche Fragen, mit denen man auf mich zugekommen ist, und ich habe mir zu diesen Fragen Gedanken gemacht und eben die Antworten oder mögliche Antworten niedergeschrieben.
Sie haben jetzt hier ein Foto mitgebracht, das zeigt die Schnauze eines Schiffes, sehe ich das richtig?
Das zeigt die Schnauze eines Eisbrechers, genau.
Und unten eine zu Eis erstarrte Landschaft mit doch relativ vielen Menschen, die da ganz verstreut in dieser Landschaft herumstehen. Die sind winzig von dieser Optik aus gesehen. Also sie sehen fast ein bisschen aus wie Krümel, die ein bisschen herumliegen. Und hier kann man sich die endlose Weite dann schon sehr gut vorstellen. War das ein Trick, den Sie mit dieser Schiffsschnauze gemacht haben?
Also mir ist aufgefallen, dass die meisten Leute einfach in dieses Eis hinaus fotografiert haben. Ich habe bewusst eine Art Referenzgröße gewählt mit diesem Schiff und aber eben auch mit diesen Menschen. Ich habe bewusst die Menschen nicht ausgeblendet und in einem ins menschenleere Eis hinaus fotografiert, sondern ich wollte zeigen, wie man sich eben fühlt als Mensch in dieser Weite. Und ich denke, dass das mit dieser Aufnahme auch gelungen ist, das zu zeigen, wie winzig eben der Mensch in so einer Landschaft ist.
Es zeigt aber auch, wie brachial dieses Schiff ist.
Es zeigt auch, wie brachial dieses Schiff sich vorwärts bewegt. Die Aufnahme zeigt, wie sich dieses Schiff durch das gefrorene Meer frisst, sozusagen. Das ist so. Man bewegt sich in diesen Regionen eigentlich viel zu brachial.
Also eigentlich sollte man gar nicht in diese Region gehen, als Tourist, wenn man das mit sauberem Gewissen tun möchte.
Wenn man das mit sauberem Gewissen tun möchte, sollte man eigentlich nicht in die Antarktis gehen, das ist so. Aber ich finde es wichtig, dass wenn dieses Bedürfnis besteht, und dieses Bedürfnis besteht offenbar in großem Ausmaß, denn die Zahlen, die Tourismuszahlen belegen dies, dann finde ich es eben wichtig, dass es Leute gibt, die sich Gedanken machen, wie man sich möglichst nachhaltig in diesen Gebieten bewegen kann, dass es Leute gibt, die vor Ort auch umsetzen und kontrollieren und immer sinnvolle Regeln aufstellen, dass man sich so bewegen kann, dass dieses Gebiet eben möglichst lange noch erhalten bleibt.
DRS 2 Atlas. Menschen, Landschaften, Musik. Heute unterwegs zu den eisigen Polen dieser Welt, zusammen mit der Polarfotografin Sandra Walser. Musikauswahl Valerio Benz, am Mikrofon Maya Brandle. Sie können diese Sendung noch einmal hören, nächsten Samstag um 16 Uhr, hier auf Schweizer Radio DRS 2. Atlas können Sie auch als Podcast vom Internet herunterladen. Wie das geht, erfahren Sie unter www.drs2.ch. Am nächsten Sonntag geht die Reise nach Griechenland, nicht zu den schönen Sandstränden, sondern zu den Jugendlichen ohne Zukunftsperspektiven. Atlas, Menschen, Landschaften, Musik, wie gewohnt am Sonntag um 18 Uhr hier auf DRS 2.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.